Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Und bevor wir richtig ins Thema starten, hier eine kleine Geschichte zu meinem Werbepartner dieser Podcast-Episode. Wenn ich für mehrere Tage in einer anderen Stadt arbeite, kann ich mich immer auf meine liebevolle Mutter verlassen, die sich um Lola kümmert. Meine Mutter ist bereits 80, sie hat jahrelange Erfahrung im Umgang mit Hunden und sie weiß genau, wie sie Lola verwöhnen und ihr all die Liebe und Aufmerksamkeit schenken kann, die sie verdient. Aber nicht nur das. Meine Mutter achtet auch darauf, dass Lola weiterhin das beste Hundefutter bekommt. Mit dem Hundefutter von Green Pet Food auf Insektenbasis und aus pflanzlichen Zutaten sorgt auch meine Mutter dafür, dass Lola fit und glücklich bleibt, wenn ich mal nicht da bin. Auf der Website www.green-petfood.de gibt es zum Beispiel das Probierpaket mit den beliebtesten Sorten für 11,90 Euro bei kostenfreien Versand innerhalb Deutschlands und Österreichs. Denn unsere Hunde verdienen nur das Allerbeste. Erst recht, wenn wir einmal nicht für sie da sein können. Werbung Ende. Isabel Riedling ist nicht nur eine erfahrene Hundetrainerin, sondern auch eine Ausbilderin beim Deutschen Berufsverband für Therapie und Behindertenbegleithunde. Ihre Arbeit ist geprägt von einer tiefen Verbundenheit zu Mensch und Hund, die sie über Jahre hinweg gesammelt hat. Mit einer Familie von 5 Kindern und einer Vielzahl von Hunden teilt sie nicht nur Raum und Zeit, sondern auch Sorge und Freuden. Diese persönliche Erfahrung hat sie dazu inspiriert, ihre Liebe zu Hunden auch therapeutisch einzusetzen. Heute werden wir mehr darüber erfahren, wie Isabel ihre Leidenschaft für Mensch und Hund in ihre Arbeit als Therapiehunde-Ausbilderin einbringt. Herzlich willkommen, liebe Isa. Schön, dass du hier bist im Schwanzwedeln-Podcast. Bitte stell dich doch mal vor und erzähle den Zuhörern in ein paar Worten, was du so machst.
Hallo. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich heute das Interview machen darf. Danke für die wirklich tolle Einleitung. Ja, ich bin seit 30 Jahren Hundetrainerin, habe mich aber gezielt damit befasst, mit meinen tollen Vierbeinern mit Kindern zu arbeiten und hatte dann in Schulen im Nachmittagsbereich in der UGS eine Hunde-AG. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht und dann habe ich mich auch sehr mit der Thematik der Therapiehundeinsätze oder auch dem Thema Therapiehunde befasst und habe dann lange recherchiert, ehe ich unseren Berufsverband gefunden habe, weil die Ausbildungen sind natürlich sehr, ja, schon zeitintensiv. Und mir war wichtig, dass ich eine Ausbildung habe, wo ganz viel praktisches Wissen vermittelt wird. Also der Umgang Mensch-Hund, weil, sind wir ehrlich, der theoretische Überbau ist immer sehr schön. Aber das nützt alles nichts, wenn das Mensch-Hund-Team nicht funktioniert. Und mir war ganz wichtig, dass ich da einen Ausbildungsweg finde, der dann praktisch vor allen Dingen die praktischen Elemente trainiert. Und dadurch, dass ich ja selber schon Hundetrainerin war, habe ich mich dann für diesen Ausbildungsweg entschieden, habe ganz normal als Therapiehundteam dann die Ausbildung absolviert und bin dann sofort ins Gespräch gekommen mit meinen jetzigen Kolleginnen, weil die auch einfach mein Potenzial gesehen haben. Ich war halt in der praktischen Arbeit unglaublich fit, weil ich auch schon sehr viel mit Kindern und auch in der Behindertenwerkstätte gearbeitet habe mit den Hunden, habe ich dann sofort gedacht, das könnte mein zusätzliches Berufsfeld werden. Habe dann die Ausbildung zum Ausbilder absolviert, zum Richter und auch die Ausbildung nicht nur zum Therapiehund, Ausbilder und Trainer, sondern auch zum Assistenzhund, Ausbilder und Trainer. Genau.
Damit kommen wir direkt mal zu meiner nächsten Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Assistenzhund und einem Therapiehund? Das ist mir gar nicht so klar. Bitte erklär uns das doch mal.
Ja, das ist tatsächlich auch den Menschen oftmals gar nicht klar. Ein Therapiehund, das sind ausgebildete Hunde, die im Dienst der Wiederherstellung, Gesundheit, Rehabilitation und Resozialisierung stehen. Die Hunde werden in der Therapie oder auch in der Pädagogik bei Kindern, Erwachsenen aller Altersgruppen punktuell oder dauerhaft in Institutionen oder auch in Hausbesuchen eingesetzt. Und dahingegen sind die Assistenzhunde oder auch Behindertenbegleithunde, die erhalten nach der Grundausbildung eine individuelle, dienstleistende Spezialausbildung, je nach Handicap und das Bedürfnis des einzelnen Menschen. Also ich arbeite überwiegend mit PSB-Hunden, das heißt psychosoziale Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel traumatisierte Menschen durch Unfälle, natürlich auch durch Übergriffe, einfach weil die wieder zurück ins Leben wollen. Und die haben natürlich in aller Regel das Vertrauen in Menschen verloren, aber Hunde sind da eine Ressource, wo die wirklich auch wieder am Leben teilhaben, ja, dass sie einen strukturierten Tagesablauf haben und somit auch wieder gesellschaftsfähig werden. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Und das kennen wir ja alle, Behinderungen, die man nicht sieht, sind die schlimmsten Behinderungen, weil natürlich die allgemeine Bevölkerung denkt, das sind doch gesunde Menschen und wieso verhalten die sich anders als andere?
Für mich hört sich deine Arbeit nach einer sehr erfüllenden Arbeit an. Seit wann machst du das eigentlich? Und ist es für dich so, dass es dich wirklich erfüllt?
Also ich bin Ausbilderin und Trainerin seit 8 Jahren beim Deutschen Berufsverband. Ja, die Arbeit ist sehr erfüllend. Natürlich mit den Assistenzhunden muss man sich auch gut abgrenzen. Man ist ja der Hundetrainer und nicht der Therapeut. Das ist mir auch ganz wichtig, dass das auch die Klienten wissen. Bei den Therapiehundausbildungen, das ist auch ein wirklich erfüllender Job, weil die Seminare, das sind ja ganz besondere Menschen, die einfach sehr affin sind, ihre Hunde lieben und gerne noch etwas über das normale Hundehalten heraus mit ihren Tieren tun wollen, natürlich auch sehr gerne anderen Menschen Gutes tun wollen. Ich habe ganz viele Menschen, die in sozialen Bereichen arbeiten, die im pädagogischen Bereich arbeiten. In Kitas wird es ganz ausgeprägt auch schon genutzt. Schulhunde unterstütze ich. Ich habe ein Schulhundkonzept entwickelt, das wir auch leben in der Freien Feithalsschule Nordeifel. In Satzwey, das ist wunderschön. Also wir arbeiten da wirklich mit 4 bis 5 Therapiehunden. Ich komme noch als externe Fachkraft für tiergestützte Therapie und Pädagogik einmal in der Woche dazu. Und das ist einfach toll, weil man auch so viele tolle, besondere Menschen kennenlernt, die das gleiche Hobby zum Beruf machen. Und das ist so schön. Also da muss ich sagen, seit 5 Jahren mache ich das jetzt wirklich hauptberuflich und das macht mir sehr viel Freude. Ja.
Ach, das hört sich toll an. Was für Leute kommen denn so auf dich zu? Du hast eben schon gesagt, das sind für den Therapiehund häufig Leute, die mit ihrem Hund noch mehr als nur den normalen Hundehalter erreichen wollen, kommen aber dann auch Eltern von eventuell psychisch verstörten Kindern zu dir, die dann um deine Hilfe bitten bei der Auswahl der Hunde? Oder was für Leute kommen so zu dir? Und wie viel Geld muss man eigentlich für so eine Ausbildung in die Hand nehmen?
Also es gibt leider Gottes immer mehr Familien mit besonderen Kindern. Warum die besonders sind? Ich habe 5 besondere Kinder. Definiere gesund, ja, das muss man ja auch so sehen. Das liegt auch an unserem natürlich Bildungssystem. Ja, das wird immer schnelllebiger, stressiger. Alle sind irgendwo, finde ich auch gerade durch Corona und auch dann bei uns in unserer Region in der Eifel durch die Flut sehr belastet. Und dann sucht man natürlich nach Alternativen zu Ergotherapie und Physiotherapie. Und auch viele Kinder sind schon in therapeutischer Behandlung, was auch gut ist, dass man sich helfen lässt. Und da ist dann immer die Idee, wenn man sowieso affin ist für Tiere und auch im Besonderen für Hunde, einfach zu sagen, was gibt es denn da? Was könnte denn der Hund da tun? Ich bin ja selber betroffene Mutter, weil meine Tochter in der Kita mit 4,5 schwer verunfallt ist. Also das Thema Hund ist eine Riesenressource, ergänzend natürlich nur zu dem stressigen Alltag, zu den Problemen in der Schule. Wir haben immer mehr Kinder, die, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist oder ob es wirklich so ist, dass man denkt, dieses ADHS, ADS, aber auch dieser Hang zum Autismus. Ich glaube, das ist einfach eine ganz große Mischform und wir haben eine Generation von Kindern, die durch Corona seltsame Lebensjahre ja durchgemacht hat. Und dann sind die Eltern natürlich am Anschlag. Man bekommt keine Therapeutenplätze. Wie gesagt, die ganzen Pädagogen sind auch sehr belastet. Deswegen ist es ja auch so schön, wenn dann mittlerweile auch viele Lehrer, viele Erzieher auf die Idee kommen, ihren wundervollen Hund einfach ausbilden zu lassen, um den dann bereichernd mit in die Einrichtung zu nehmen. Wobei man natürlich immer schauen muss, dass man die Work-Life-Balance des Hundes ganz, ganz arg im Auge behält. Und da bin ich auch zuständig, die Leute so im Seminar zu schulen, dass sie genau erkennen, wann der Hund in Stress gerät oder wann Übergänge von Beschwichtigung und Stress, ja, sich ankündigen. Da geht es auch gar nicht darum, dass Therapiehunde Beißvorfälle haben, sondern einfach auch die Gesunderhaltung des Hundes. Nur ein gut trainierter, gesunder Hund, der vieles in der Ausbildung kennengelernt hat, kann mit seinem wirklich achtsamen Hundeführer, der genau weiß, was der Hund in Situationen zeigt, sodass man auch frühzeitig sagen kann, man kann ein Setting verändern, den Hund rausnehmen, hat viele Ressourcen, den Hund einfach, ja, mal auszuschleichen, aber trotzdem noch einen schönen Unterricht oder auch ein schönes Setting zu machen. Das ist ganz wichtig. Und was mir auffällt, Sozialpädagogen haben vermehrt Interesse an Therapie und Ausbildung und Psychotherapeuten und auch Psychiater. Und ich habe auch an die Anfrage einer psychiatrischen Klinik oder forensische Psychiatrie, die ja einfach denen gar nicht helfen können, weil die keinen Zugang haben. Und da sollen jetzt auch Therapiehunde von extern erstmal kommen, um zu schauen, wie die Wirksamkeit ist, um dann eventuell, weil das ist immer mein Ansatz, möglichst viele ausgebildete Teams in Einrichtungen zu haben. Das ist ja dann auch Hilfe zur Selbsthilfe, auch für die Arbeitenden. Also das ist ja ein sehr belastender Job. Ja, auch als Pädagoge vor einer Klasse zu stehen mit gestressten Kindern, Eltern etc., da hilft der Hund natürlich auch dann seinem Menschen. Ja, also auch der Hund dient auch, finde ich, als Schutz für zum Beispiel Lehrer oder auch Erzieher oder auch Psychiater, Psychologen, Sozialpädagogen etc. Schön wäre, wenn mehr Menschen vor dem Kauf der Hunde sich an uns wenden würden, also an einfach meine Kolleginnen und mich, damit wir beratend tätig sein könnten. Wobei das ist natürlich wie bei Kindern, man kauft immer ein Überraschungsei. Aber es gibt Kriterien, wo man einfach darauf achten kann, dass man eine hohe Trefferquote hat, dass der Hund einfach gut sozialisiert ist, lebensbejahend ist, freundlich zu Menschen aufgeschlossen. Also da kann man schon gut hinschauen. Was ein Problem ist, ist tatsächlich Tierschutzhunde. Die Idee dahinter ist großartig, aber oftmals ist es so, dass die Hunde sehr belastet sind und dann haben die so viel damit zu tun, sich in unseren Alltag zu integrieren. Und dann sollen die auch noch als Therapiehund für Dritte da sein. Da muss man auch gut hinschauen, weil ganz oft ist es so, dass die Menschen dann kommen, sehr enttäuscht sind, weil der Hund zu sensibel ist oder einen zu großen Wachtrieb hat oder einfach auch so gestresst ist vom herkömmlichen Alltag. Also das würde ich mir auch wünschen, dass man da gut hinschaut. Und natürlich habe ich auch Tierschutzhunde, wo das geklappt hat, aber das ist natürlich immer auch ein Risiko. Ja.
Na klar, das ist richtig. Da frage ich doch direkt mal als allererstes nach. Wir sind jetzt so ein paar Nachfragen eingefallen, aber das wäre vielleicht ganz wichtig. Was für Kriterien sind das denn, auf die man achten sollte, wenn man jetzt gezielt einen Therapiehund oder einen Assistenzhund braucht?
Also als erstes würde ich mir immer vorab die Zuchtstätte anschauen, bevor der Wurf kommt. Ich würde mir die Mutterhündin anschauen. Ich würde mir wünschen, dass man als interessierter Käufer mit der Mutterhündin auch mal umgehen darf. Da sieht man ja schon, ist sie zugänglich, ist sie auch aufgeschlossen, lebensbejahend, freundlich und auch mich genau erkundigen, wie die Welpen großgezogen werden, weil bis zur 8. Woche liegt die Hauptverantwortung beim Züchter. Ich züchte ja selber Miniatur American Shepherds und Deutsch Langhaar und man muss in den ersten 8 Wochen ganz, ganz, ganz viel prägen. Sowohl akustisch als auch visuell, als auch Fremdhundbegegnungen, große Hunde, kleine Hunde. Vor allen Dingen ganz viel Kontakt mit Kindern jeglichen Alters. Gerne auch, ich habe natürlich alle Möglichkeiten, weil ich auch einen kleinen therapeutischen Hof habe. Die haben Kontakt, meine Welpen, zu behinderten Menschen, Menschen in Kindergärten, also U3-Kinder, Ü3-Kinder, Grundschulen, dann habe ich auch eine Förderschule, die freuen sich immer wie Bolle, wenn die zwischen den Welpen laufen dürfen. Also meine Hunde sind da wirklich ins Altersheim, nehmen wir die mit, finden die alten Leute natürlich ganz toll, wenn wir mit Welpen kommen. Da läuft man natürlich offene Türen ein und auf der anderen Seite ist es aber auch als Züchter eine riesengroße Ressource, das nutzen zu können. Und herkömmliche, normale, sehr gute Züchter, das ist auch egal, man muss jetzt nicht Rassehunde kaufen. Wichtig ist mir, egal welche Rasse oder welche Mischlingsanpaarung, die müssen gut sozialisiert sein. Hunde, die ausschließlich nur im Haus großgezogen werden, halte ich A für unheimlich viel Arbeit und B für kritisch, weil die sollten auch ganz früh lernen, so mache ich das, dass sie nur auf gewachsenem Boden ihr Geschäft verrichten. Also meine Hunde sind relativ zügig, je nach Witterung, natürlich früh draußen, die bekommen viele Impulse, ich habe ganz viele Spielgeräte, wir machen ganz viel Bodywork und ich kriege immer wieder die Rückmeldung, dass meine Welpen sehr, sehr fit sind, sowohl kognitiv als auch vom Körper, also von der ganzen Körperspannung her und das ist mir sehr wichtig. Und natürlich sind da auch nicht alle geeignet. Ich habe 5 Kinder, es ist großartig, wie unterschiedlich die sind und es ist auch gut so, wie es ist. Und dann muss man wirklich schauen, ich spreche immer davon, dass man einen mittleren Hund nimmt, also keinen, der jetzt so anspringt und hinrennt und yippie-yay, aber auch nicht einen, der nur defensiv ist. Also ich freue mich immer über die breite Mitte. Die etwas lebhafteren behalte ich gerne auch selber. Es gibt halt leider nicht, ich bin ja auch nicht und schaue in die Glaskugel oder reibe an Aladins Lampe und sage, so, der ist jetzt das Richtige. Aber man kann als Züchter schon sehen, wer welchen Hund bekommen kann und vor allen Dingen, wenn man die ein bisschen länger behält als zur 8. Woche. Genau.
Jetzt noch mal ganz kurz zurück zu meiner Frage von eben. Was für Leute kommen zu dir? Sind das dann auf der einen Seite Menschen, die schon einen Hund haben und sagen, ich möchte mehr mit meinem Hund machen? Und auf der anderen Seite aber, wie gesagt, vielleicht auch Eltern, die sagen, unsere Tochter, unser Sohn könnte einen Assistenzhund gebrauchen, könntest du uns helfen, einen Hund auszubilden und den vor allem auch erstmal zu finden? Sind das diese Leute, die zu dir kommen?
Also bei der Therapiehundausbildung ist es bestimmt 90% so, die Leute haben einen tollen Hund, haben entweder sich selber das überlegt, dass sie das machen möchten, oder haben von außen gesagt bekommen, Mensch, bild den doch aus und bring den mit in die Einrichtung. Also das sind Menschen, die gezielt auf mich zukommen. Da passt es auch oftmals. Also ich habe ganz, ganz wenige Hunde, wo ich sage, die schaffen das nicht, weil wir haben ja viele Berufsfelder und wenn ein Hund keine Kinder mag, ist doch nicht schlimm. Der kann wundervoll sein mit alten Menschen oder mit behinderten Menschen. Das lernen wir auch im Seminar kennen, weil ich mit meinen Seminarteilnehmern in alle Einrichtungen gehe und machen die natürlich auch Grenzerfahrungen. Das ist natürlich auch sehr persönlichkeitsbildend, aber die sind natürlich dann total stolz, wenn der schon im Haus lebende Hund geeignet ist. Und das ist wirklich toll. Dann habe ich auch tatsächlich Eltern, die auch mit ihrem schon vorhandenen Hund kommen. Da muss man immer schauen. Die haben dann das Begehren auch gerne schon mal zum Assistenzhund. Wenn es natürlich ein relativ großer Hund ist, ist es schwierig. Also meine Tochter, die wird jetzt 13 im Sommer, die hat einen Mini-Shepherd. Der ist halt 12 Kilo, ja, und der ist halt 39 Zentimeter. Da sage ich immer, die Chance, den zu halten, wenn er doch vielleicht mal denkt, er müsste mal irgendwo was anschauen und man rechnet nicht damit, da geht auch dann wenig Gefahr von aus. Aber wenn man einen 30, 40 Kilo Hund hat, das wissen wir selber, wenn die mal kurz ihr Gewicht einsetzen, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie einfach mal irgendwo hin wollen, wo man selber jetzt nicht mit rechnet, ist das schon auch schwierig. Also das habe ich auch. Bin natürlich jetzt auch Züchterin von diesen tollen Miniaturhunden, die auch wirklich ausgesucht sind und ruhig sind. Ja, da habe ich mittlerweile natürlich auch Wartelisten, wo die einfach sagen, beim nächsten Wurf, wenn einer dabei ist, wäre es schön. Aber wenn ich selber keinen Wurf in Aussicht habe, habe ich ja auch noch andere Züchter, mit denen ich vernetzt bin. Also das ist bei Kindern tatsächlich doch oft so, dass die dann gerne einen kleineren Hund möchten, der vielleicht schon in die Richtung geht.
Schön, also da hilfst du dann bei der Auswahl sozusagen.
Genau. Und wenn man jetzt sagt, ich hätte gerne eine Großhundrasse, auch kein Problem. Ich bin vernetzt mit ganz, ganz vielen Züchtern vieler Rassen und da findet sich immer was. Nur nicht von heute auf morgen. Manchmal geht es schnell und manchmal will gut Ding auch Weile haben.
Also ich habe so im Hinterkopf, dass so eine Therapiehundeausbildung oder so eine eine Assistenzhundeausbildung, so rum eigentlich eher, dass die sehr teuer ist. Stimmt das? Und gibt es da auch Förderungen oder Stipendien, falls Familien sich das nicht leisten können?
Ja, interessanterweise haben wir ja endlich ein Assistenzhundgesetz, das letztes Jahr im März verabschiedet wurde.
Ah, da schon her.
Ja, das gibt es tatsächlich. Und wir haben ja schon im Vorfeld viele Hundeteams ausgebildet. Und dann haben wir leider Gottes noch, ich glaube, 7 Monate warten müssen, bis die öffentliche Stelle, wo man dann seine ganzen Unterlagen hinschickt, soweit war, dass man die Hunde registrieren konnte, aber alle, die unser Berufsverband ausgebildet hat, wurden alle akzeptiert und auch registriert beim Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die haben dann auch eine Registriernummer, sind anerkannt mit der Refinanzierung. Es gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Fonds 10.000 bis 15.000 Euro pro Hund und pro Fall, praktisch pro Klient übernimmt. Das sind dann gerne Missbrauchsfonds oder von der Love Parade. Da hat es auch einen Fonds gegeben. Da gab es ja lange Zeit gar nichts. Und da gab es dann jetzt aber auch endlich das Begehren der Leute, weil einfach, die mussten ja irgendwas tun auch. Und da gibt es dann auch 10.000 bis 15.000 Euro. Blindenhunde werden ja refinanziert bei den Assistenzhunden. Ja, wir hoffen, dass es relativ zügig dazu kommt. Es soll noch eine Studie angeschoben werden vom BEMAS, dass dann praktisch die Ausbildung bezahlt wird für Teams. Aber wir sind halt, das braucht halt alles, ne? Die formieren sich noch. So ein Gesetz ist ja schneller geschrieben als umgesetzt. Das kann ich auch nachvollziehen, weil das natürlich auch ein riesen Verwaltungsaufwand ist. Und es gibt Stiftungen, die solche Hunde auch mitbezuschussen. Ja, man kann auch Spendenaufrufe machen. Ich habe mal einen Hund refinanziert, es war mein einziger Hund für ein körperbehindertes Kind nach einer schweren Krebsdiagnose, Unterschenkelamputation, eine Socke für Karl. Das ging auch doch durch die Medien. Das lief dann auch über den bunten Kreis. Das sagt einem ja auch was. Der bunte Kreis unterstützt ja auch Familien mit Kindern. Großartige Sache. Und die haben ganz schnell ganz viel Geld gesammelt. Der wurde komplett refinanziert. Und das Geld, was übrig blieb, das ist dann an den bunten Kreis gegangen. Und es kommt immer drauf an. Eine Selbstausbildung mit Trainer, finde ich, mit Anschaffung, ohne dass der Hund untergebracht ist. Jetzt sag mal, wenn ich einen Hund hier aufnehme, ein halbes Jahr, das ist natürlich finanziell völlig anders, als wenn ich alle 14 Tage oder jede Woche 2 Stunden mit denen arbeite. Also meine normalen Assistenzhund-Teams kommen in aller Regel mit maximal 15.000 Euro aus.
Super.
Und sind dann fertig. Oftmals brauchen wir weniger, aber ich will jetzt auch nicht 500 Anrufe, weil ich es billiger mache als andere. Ich habe mein Trainingssystem, wenn die Leute mitmachen, gerade die PSP-Hunde, auch die traumatisierten Menschen, die haben Zeit, leider Gottes viel Zeit, weil die ja oft ihr Haus und ihre Wohnung und ihr Zimmer nicht verlassen. Und es ist so toll, wie die arbeiten und wie gut die für ihren Hund sorgen. Und da geht das gut voran. Natürlich immer mit, man muss den Hund anschauen, man muss das Team anschauen und dann natürlich sehr achtsam und kleinschrittig arbeiten wir. Immer die Gesundheit und das Wohlergehen des Hundes im Blick, weil sonst funktioniert das ganze System nicht. Und es ist schön zu sehen, wie die Teams dann tatsächlich auch sich wieder raustrauen und ich eine WhatsApp bekomme. Ich war heute seit ja 8 Jahren das erste Mal alleine im Rewe und habe 2 Teile eingekauft. Das sind dann meine Highlights.
Oh, wie schön.
Ja, das ist wirklich schön. Oder auch meine Klientin, die bei der Love Parade war, die hat das geschafft. Die ist jetzt auch wirklich wieder so gut wie fit. Und die hatte zum Beispiel immer Synkopen, also Ohnmachtsanfälle, wenn eine Sirene anging. Als ich die kennengelernt habe, in der Stunde, wo die hier war, hat die 10-mal gelegen. Das war so, dass ich das noch gar nicht gehört habe. Wenn Feuerwehr, Krankenwagen oder Polizei kam, dafür habe ich im Übrigen auch einen Krankenwagen angeschafft. Ich mache auch Krankenwagentraining
Wow.
mit meinen Klienten. Da kann sich dann entweder, dass sie da wieder reingehen können mit Hund oder auch, wenn die transportiert werden müssen aufgrund von dissoziativen Krampfanfällen, die dann vielleicht leider Gottes von Passanten gesehen wurden, was gut ist, aber die rufen dann Rettungsdienst und verschlimmbessern meistens die Situation. Aber das weiß man ja nicht, wenn man dazu kommt. Dann sollte der Hund auch lernen, in einer entspannten Situation lernen, dass er auf die Trage springen kann und dass man den auf der Trage, weil Ladung muss ja fixiert werden, auch im Krankenwagen, dann wird der Hund vorsichtig und achtsam auf dem Menschen oder auf seinem Menschen mit angeschnallt und kann dann mit ins Krankenhaus. Und mittlerweile ist ja die Gesetzgebung auch so, dass die Hunde mit aufgenommen werden. Also im Klinikum Aachen habe ich zwei Teams, die immer mal wieder, weil es ist ja ein Prozess, das Gesundwerden oder auch das einfach wieder sich so stabilisieren, dass man gut leben kann, die trotzdem mit Klinikaufenthalten verbunden sind. Und auch das ist wirklich hilfreich, weil zum Beispiel Klinikpersonal sagt, die Anfälle sind viel geringer, wenn der Hund dabei ist. Das heißt, die sind froh mittlerweile, weil das entlastet.
Mensch, klasse. Ich bin total begeistert, was Hunde alles können und was sie alles bewirken können, wenn ich so von deiner Arbeit höre und lese. Ja, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wo setzt man denn überall Hunde ein? In welchen Bereichen? Vielleicht zählst du mal so auf oder was auch für Erfahrungen du da schon gemacht hast.
Ja. Der Einsatz von Therapiehunden oder Therapiehundteams in Seniorenheimen ist großartig. Die alten Menschen freuen sich so. Man muss ja immer denken, die wohnen dann in einem Seniorenheim, das toll geführt ist mit vielen Angeboten. Aber so dieses mal der Bedarf nach Zärtlichkeit, nach Liebe, nach Anfassen, Wärme, Geborgenheit, das geht ja irgendwann im Laufe des Aufenthaltes geht das ja verloren. Auch behinderte Menschen oder Menschen mit Handicaps ist es ja auch oft so, Hunde werten nicht. Ja, natürlich Kaninchen und Pferde auch nicht, aber Hunde ist ja zu 80%, gerade wenn man jetzt ambulant arbeitet. Ich gehe ja auch zwar auch mit meinen Minipferden in Einrichtungen, aber die Hunde bieten sich einfach an, die sind schnell personalisiert, die leben ja bei uns wie, ja,
Familienmitglieder.
auch ein
Ja.
Familienmitglied, genau. Das ist ja auch, ich meine, sie essen noch nicht vom Tisch, das möchte ich auch nicht. Ab und zu schlafen sie im Bett, ja, weil einem das selber auch gut tut. Aber wie gesagt, mit alten Menschen, mit geistiger Behinderung ist es ganz toll. Mit wirklich schwerst mehrfach behinderten Menschen hat man auch ein riesiges Feedback, weil man da auch, wenn man mit dem Hund spielt und apportieren würde, dann hat man auch noch einen physiotherapeutischen Wert, weil wenn man natürlich Hände mit Spastiken auf und zu machen soll mit einem Physiotherapeuten und das gefühlt sein Leben lang will man das nicht mehr. Aber wenn man mit dem Hund kommt und man soll dann was greifen und was werfen und wieder rausnehmen und dann auch noch ein Leckerchen geben, das ist toll. Kinder sind natürlich mit Hunden, das ist wie eine mystische Beziehung, finde ich ganz toll. Gerade auch bei originellen Kindern, die fühlen sich sofort angenommen. Die fühlen sich angenommen, die fühlen sich gut behütet, die kuscheln. Das ist ein Geheimnisträger. Hunde sind Geheimnisträger. Denen kann man alles erzählen. Die freuen sich immer, wenn man kommt, auch wenn man länger weg war. Und in Schulklassen ist es der Renner. Das ist wirklich toll. Und wir haben zum Beispiel in der Waldorfschule Nordeifel gar keine Probleme, dass da Allergiekinder, das wird da gar nicht so hoch gespielt, weil der Nutzen des Hundes ist größer als die Gefahr, wo es immer heißt Zoonosen, ne? Diese Übertragungskrankheiten, Übertragungswege Mensch, Tier, Tier, Mensch, haben wir ja gerade erst gehabt, Zoonosen, Corona. Das ist wirklich zu vernachlässigen und auch der Hygieneaspekt, weil wir bringen mit unseren Schuhen auch viel mehr Dreck in die Einrichtungen als ein Hund. Und ich kann eigentlich gar nicht sagen, wo das nicht wirkungsvoll ist. Natürlich bei Therapiehunden ist es Einsatzgebiet groß auch. Ja, also das. Und dann natürlich viele Praxen haben mittlerweile, ich muss immer lachen, dann ist es ihr Ergo-Hund oder ihr Logopädie-Hund. Ne? Das ist, sprich mit dem Hund und nicht mit der Therapeutin. Das sind schon tolle Sachen und auch natürlich alles, was mit Psychiatrie und sozioemotionalen Krankheiten. Also das ist wirklich toll. Vor allen Dingen sind die Hunde absolute Türöffner. Die Therapeuten haben viel schneller einen Zugang zu den Klienten, weil der Hund dann auch als Eisbrecher und als Brücke genutzt wird. Und wenn man einen sehr, sehr gut ausgebildeten und lebensbejahenden, fröhlichen Hund hat, dann kann man auch tatsächlich, wenn man in einer Triade arbeitet, also zu dritt, Therapiehundführer, Therapiehund und Klient, kann man auch mal den Hund einfach mit dem Klienten machen lassen und zuschauen und sich freuen, weil die Hunde ganz, ganz viel anbieten aus sich heraus, weil das sind meist oder zum größtenteils ganz, ganz sensible Wesen, die einfach Gutes tun wollen. Und das ist schön. Und das machen wir uns dann zunutze.
Sehr schön. Meine Nachfrage zu dem Thema ist eigentlich, ich habe in letzter Zeit ein paar Mal über Hunde gelesen, die in Zahnarztpraxen auch helfen. Das ist dann ja auch ein Therapiehund, oder?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Zahnärztin in Neuss. Die hat auch mit dem WDR, die waren beide in der Praxis. Die hat bei mir das Therapiehundseminar absolviert und hat dann beschlossen, den Hund auch bei Angstpatienten einzusetzen. Und das ist großartig. Das ist eine Hündin, die ist mittelgroß. Also die kann sowohl praktisch neben dem Patienten sitzen. Und dann darf er streicheln, kraulen, Kontakt haben. Oder auch die sitzt dann so auf Kniehöhe, damit sie auch nicht im Behandlungsfeld sitzt und beruhigt den Patienten dann. Und ich habe früher auch in einer Zahnarztpraxis gearbeitet, mit meinem Mann. Und da hatte ich auch immer meine Hunde dabei. Und ich habe mal einen, Klienten gehabt, der war eigentlich gar nicht zu behandeln. Wenn man dem nur den Abdruck löffelt, das
Ja.
kennt man ja, ne, da kommt die Abdruckmasse rein, das ist ja auch nicht schön, ne? Das kriegt man dann so ein Riesending in den Mund, dann wird es da reingedrückt und dann läuft es ja oft so ein klein bisschen so den Hals nach hinten entlang und dann denken die Leute ja direkt, sie müssen brechen, also würgen oder ersticken. Und es war ganz witzig, ich habe diesem Menschen dann gesagt, er müsste mir helfen, ich hätte einen auszubildenden Therapiehund da und er müsste lernen, artig am Behandlungsstuhl zu sitzen, weil das war auch niemand, dem man sagt, wir nehmen den Hund und dann klappt es besser, sondern ich habe es halt anders verpackt. Der Hund kannte das, aber das wusste er ja nicht. Und dann ist der Hund mit in den Raum, ich wusste, der ist total affin mit Hunden. Hat sich so über den Hund gefreut, hat ihn geknuddelt und total hochgeruscht. Und ich habe schon gedacht, uiuiui, wir sollten natürlich nicht die Behandlung aus dem Blick verlieren. Und dann haben sie im Hintergrund direkt den, weil der musste behandelt werden, der musste zwei Abdrücke haben, weil der jetzt einen Zahnersatz braucht. Es ging nicht anders. Oder man hätte in die Klinik fahren müssen und es in Narkose machen. Das ist ja auch dann bei Erwachsenen nicht unbedingt auch dann ratsam, ist ja auch nicht besonders gesund, wenn es nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Und dann wurde das alles angerührt für den Oberkiefer, praktisch das schwierigere Teil. Und dann habe ich gesagt, jetzt lehne ich mal zurück. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass der Hund ruhig hält. Dafür musst du aber auch ganz ruhig sein und ihm helfen. Und dann hat er nur die Hand auf den Kopf gelegt und dann aber immer so mit den Händen gerieben. Ich habe dann gedacht, mal schauen, wie das jetzt wird. Der Hund war ganz lieb und ganz freudig. Ich habe dann auch immer schön gefüttert, damit der Hund wusste, ne, habe immer mit Häppchen auch mal ab und an bestätigt. Und dann kam der Abdrucklöffel und dann schwupp, Mund auf, rein. Er hat weiter gerieben, weiter gerieben. Und dann wurde der raus, der andere rein und der hat überhaupt gar nicht gemerkt, was da passiert ist, weil der so mit dem Hund beschäftigt war.
Toll.
Das war ein Riesenphänomen. Und die beiden Abdrücke konnten gemacht werden und er hatte dann auch, das hat der Hund toll gemacht, der ist ja super geeignet. Und im Nachgang hat er sich, der hatte, glaube ich, 8 Sitzungen, wo auch präpariert, also geschliffen wurde, die Zähne und nochmal Abdrücke nötig waren. Danach hat er keinen Hund mehr gebraucht, weil der hatte sich wahrscheinlich über all die Jahre, auch bei anderen Zahnärzten, so in Rage aufgeregt, vorher schon. Das hat er total, diese Blockade hat er total abgelegt.
Super.
Also das war großartig. Und der spricht heute noch davon und sagt, Mensch, den Hund haben wir toll trainiert. Und das ist doch ein toller Effekt auch. Er hat im Nachgang gelacht und hat gesagt, der konnte das bestimmt schon, ne? So Monate später. Und da habe ich gesagt, na ja, das war schon eine junge Hündin, aber ihr habt es beide toll gemacht. Und das sind so Dinge, das gibt es tatsächlich. Das ist natürlich jetzt nicht die Regel. Und in Praxen, wir haben auch eine Hausärztin, die war auch in Funk und Fernsehen dieses Jahr. Das ist eine Hausärztin, die in der Praxis den Hund hat oder Hausbesuche macht. Und ich habe eine wundervolle Kinderärztin aus Köln. Die hat einen kleinen Malteser, die Lia, die ist jetzt in Ausbildung. Und das ist wirklich auch, die hat keine Assistenz in der Praxis, die macht alles alleine, hat nur den Hund dabei. Und die Kinder lassen sich Blut abnehmen, die macht auch 80% Hausbesuche. Und das ist einfach nicht der Kinderarzt kommt, die betreut natürlich auch schwerste Fälle, auch hat auch eine Sterbebegleitung mit dem Hund, auch für die Eltern und das Kind ganz toll gestaltet. Und das sind so auch mein Benefit, ne? Jeder von diesen praktisch Sommerklausuren, wo wir uns alle wieder treffen, das ist auch ein bisschen Networking, dann haben wir ja, weil wir zertifiziert sind, auch diese Nachtreffen, wo wir dann nochmal die Zertifizierung, also eine Rezertifizierung der Teams machen, wo man dann aber auch mal sagen kann, was gut läuft, auch mal was schlecht läuft. Das ist auch so, ich mache gerne auch Supervisionen mit Therapie und Teams. Und da ist es ganz toll, was die auch für Erlebnisse haben, ne? Also das Spektrum ist großartig und schön finde ich, dass ganz viele oder der Trend dahingehend ist, dass zu mir viele Menschen mit ihren Hunden kommen, die lange und viel Erfahrung in ihrem Job haben, wie Sozialpädagogen, Erzieher, Lehrer, die aber einfach ihr Berufsfeld nochmal verändern wollen mit Einsatz eines ausgebildeten Therapiehundes, weil man wird ja auch, je nachdem was und wie lange und wie stressig man arbeitet, so ein bisschen berufsmüde. Und das ist noch mal ganz toll. Also ich habe tatsächlich viele Menschen, die auch Ü50 sind und teilweise auch älter. Ich habe auch Senioren, die sagen, ich möchte das machen, ich will meinen Hund besser kennenlernen und die dann auch wieder tatsächlich auch mit nicht mit alten Menschen arbeiten, sondern dann auch in Kitas gehen, ne? Oder auch in Schulen oder eben eine Kollegin, die ist Sonderpädagogin gewesen, der vermittelt, ich weil ich auch schon mal Anfragen habe, ob ich dann mit meinen Hunden mit ADHS-Kindern oder auffälligen Kindern arbeitet, das mache ich nicht. Aber ich vermittle die an meine Kollegin, die ist Sonderpädagogin, die hat schon mit ihrem Hund Dämme durchbrochen, sodass die Kinder wieder beschulbar wurden. Aufgrund ihrer beruflichen beruflichen Erfahrung und den Einsatz ihres wirklich tollen Hundes. Also, das ist schon schön. Das ist gerade für aussichtslose, angeblich aussichtslose Fälle. Ja, das gibt es ja gar nicht. Ist es einfach eine tolle Ressource, beziehungsweise auch ein Resilienzmodell, dass man einfach sagt, man geht da zu Profis, die dann auch noch den Mehrwert haben eines Hundes und man sollte auch nicht scheuen, sich da bei den Leuten zu melden. Es ist natürlich auch so, dass die Krankenkassen noch nicht bezahlen, Unfallkassen bezahlen und Rentenkassen bezahlen teilweise. Das wurde meiner Tochter damals auch angeboten, Reittherapie, aber auch den Einsatz von Therapiehunden. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und werden in den nächsten Jahren Refinanzierungsmodelle erhalten, auf jeden Fall. Also da sind wir auf einem guten Weg, aber es geht halt nicht immer alles sofort, auch wenn ich glaube einfach, wir sind tatsächlich Pioniere, die sich auf den Weg gemacht haben und der tiergestützte Interventionszug rollt und Gott sei Dank werden immer mehr aufmerksam. Nur wichtig ist, macht die Ausbildung oder macht eine Ausbildung, die auch wirklich viel Theorie, aber auch noch mehr Praxis bedient, weil wir müssen die Hunde schützen. Es gibt auch Hunde, die dann einfach krank werden. Ne? Leckekzeme, Durchfälle, Juckreiz, weil die gestresst sind und leider ihre Besitzer das nicht erkennen können in Ermangelung an einfach dem theoretischen Überbau, aber auch in Ermangelung des Trainings. Wir trainieren so viele wunderliche Dinge in einem schönen Setting und wir kennen das ja von uns selber, von uns Menschen. Alles, was man kennt und wo man weiß, was auf einen zukommt, ängstigt einen nicht. Und genau so ist das auch bei den Hunden. Das ist mir ganz wichtig, dass man da immer den Hund im Blick behält und den Tierschutz und auch den Ausgleich zur Arbeit und vor allen Dingen nicht überarbeiten.
Das hast du ja eben schon mal erwähnt. Das fand ich eh so einen total schönen Begriff im Zusammenhang mit Hunden, dass die auch eine Work-Life-Balance natürlich haben.
Ja.
Also die Hunde müssen auch zwischendurch einfach mal wahrscheinlich Hund sein dürfen und gar nicht die Ansprüche erfüllen, die man an sie setzt, oder?
Auf jeden Fall. Die brauchen natürlich ganz individuell. Der eine muss nach einem Einsatz mal eine Stunde rennen und spielen, der andere legt sich hin und schläft erstmal. Also man muss den Hunden Pausen gönnen, man muss auch vielleicht mal sagen, so, ich mache mal eine Woche ganz Pause. Das kommt auch immer auf den Charakter an. Dann auch natürlich auf das Alter, auf das Einsatzgebiet, ne? Also nicht jeder Schulhund ist total gestresst, sondern wenn der schön in seiner Ecke liegt, seinen geschützten Bereich hat, die Kinder das wissen und der schläft dann da, die Lautstärke ist angemessen, dann ist das nicht so, als wenn man in eine zum Beispiel Behindertenwerkstätte geht und eine Dreiviertelstunde intensiv mit zwei, drei Behinderten und dem Hund arbeitet. Das kann man nicht vergleichen. Aber man muss auch wirklich immer schauen, ist es nicht zu warm, ist es nicht zu laut, hat der Hund Wasser? Macht man auch wirklich, ne, wenn jetzt ja, Lehrer zum Beispiel ihren Schulhund haben, die gehen vielleicht dann auch in der 5-Minuten-Pause immer mit dem Hund raus. Wir haben sogar mittlerweile in der Falltalschule auch ein Hundegehege. Da dürfen nur die Hunde rein und da können die dann auch mal spielen und freilaufen, weil das dürfen sie ja so in der Schule nicht. Das ist ja viel zu gefährlich. In der Klasse, in der abgeschlossenen Klasse ja, aber in der großen Pause zum Beispiel versuchen wir, die Kollegen mit Hund so zu entlasten, dass die 20 Minuten spazieren gehen können. Ist natürlich Psychohygiene für den Lehrer. Und totale Work-Life-Balance für den Hund, einfach mal zu rennen. Ja, das ist natürlich auch schön. Und da achten wir drauf. Und das muss man auch, weil wir wollen ja auch nicht die Tiere ausbeuten. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Richtig, das stimmt. Und was mir auch aufgefallen ist, also ich habe das Gefühl, dass es leider noch viel zu wenige Therapiehunde gibt in allen Bereichen, die wir jetzt so benannt haben, sowohl in Altenheimen als auch in Schulen, als auch in Zahnarzt- oder anderen Arztpraxen, habe ich das Gefühl, dass es immer noch sehr wenige sind. Aber vielleicht liegt es daran, was du eben gesagt hast, dass ihr ja gerade erst Pionierarbeit leistet und dass es einfach noch viel anerkannter und viel verbreiteter werden muss, oder?
Also unser Verein besteht ja interessanterweise seit 24 Jahren schon.
Wow.
Ja, das machen wir seit 24 Jahren. Ich nicht, aber meine Kolleginnen. Und die Nachfrage war immer da, die ist aber jetzt extrem hoch. Und das Problem ist einfach, das ist eine Ausbildung, die ja nebenberuflich stattfindet. Und da sitzt nämlich auch das Problem. Ich zum Beispiel arbeite sehr gerne in Blöcken. Wir haben eine Ausbildung, die 195 Stunden umfasst in Theorie und Praxis und natürlich noch in Eigenstudium und auch Training mit dem Hund. Wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt mittlerweile viele Institutionen, die dafür ihre Mitarbeiter freistellen, die das bezahlen und freistellen. Dann gibt es die, die es nur freistellen. Da bezahlt aber der Arbeit. Nehme das selber. Idealerweise wird es bezahlt und man wird freigestellt, weil man muss trotzdem viel lernen. Man muss den Hund das ganze Jahr vorhalten. Also die Ausbildung kostet 2.100 Euro, das Seminar für diese 195 Stunden. Meist auch eine Seminargebühr zwischen 50 und 75 Euro für Utensilien und ja, Dinge, die wir einfach dann anschaffen für unsere Therapie und Teams, die viel teurer wären, wenn man da nur eins von kauft. Dann haben wir vier praktische Prüfungen der Therapie und Teams, also eine Begleit- und Verkehrshundprüfung und einen Teameignungstest. Den kann man direkt nach der bestandenen, natürlich nach einer Pause, die müssen sich ja ausruhen, oftmals die Menschen mehr als die Hunde interessanterweise, weil Prüfungen sind ja stressig.
Ja.
Dann dürfen die den Teameignungstest machen. Da muss der Hund ein Mindestalter von 12 Monaten haben. Dann haben wir eine Basisprüfung, das ist wie eine Zwischenprüfung. Da muss der Hund ein Mindestalter von 18 Monaten haben. Und dann kann man ab dem 22. Lebensmonat des Hundes die praktische Fähigkeitsprüfung machen in einer Einrichtung mit anderen Teams. Ich war jetzt in der Falltalschule, hatten wir 9 Teams in einer ersten Klasse, großartig, großartig. Mit noch einem Fremdhund, weil das gehört dazu. Auf engstem Raum. Ich sage immer, wir Therapie und Leute müssen, also die Therapiehund-Teams, die auch praktisch jetzt sich Jobs suchen. Man muss auch auf einem Bierdeckel fröhlich arbeiten können mit seinem Hund, dann hat man alles richtig gemacht. Und dann haben wir noch eine 2-stündige theoretische Prüfung, die auch absolviert werden muss. Und was bei uns sehr schön ist, wenn man einmal die theoretische Prüfung bestanden hat, dann ist es ähnlich wie beim Führerschein, hat man einen neuen Hund, braucht man nur die 4 praktischen Prüfungen absolvieren, weil wenn man sich ein neues Auto kauft, macht man ja auch den Führerschein, Gott sei Dank, nicht nochmal. Bei den Hundeleuten, die könnten zwar immer wieder die Theorie bestehen, würden sie auch, weil alles das, was sie wissen müssen, müssen sie auch anwenden, das brauchen sie für ihren Hausgebrauch und das ist uns ganz wichtig. Und man kann auch mit einem wirklich jungen Hund, Welpen oder Junghund zu mir ins Seminar kommen, weil ich das immer ganz schön finde, was die alles schon mitnehmen. Natürlich machen die immer altersentsprechend viele Übungen mit, aber in Einrichtungen, da laufen die all den älteren Hunden den Rang ab, weil Welpen und Junghunde einfach Eyecatcher sind und sofort alle für sich einnehmen. Und ja, man sieht halt auch, wenn wir mit unseren Ausbildungsteams in meine Kooperationseinrichtungen gehen, da partizipieren alle, wir kommen kostenlos, trotzdem gibt es hochfrequente Therapie und Einsätze, dann ist es ja so, jeder ist ja aufgeregt, kann mein Hund das, kann ich das, und dann hat man aber keinen Druck, weil die wissen ja, wir sind noch in Ausbildung und es ist so ein schönes Feedback und sind so tolle Erlebnisse, dass sich dadurch auch neue Berufsfelder ergeben, ne? Dass man einfach sagt, nee, mit Behindertenwerkstätte, das ist nicht so meins, dann geht man da mit dem Hund hin und der Hund liefert da intuitiv einfach Sachen ab, wo man sagt, wow, das ist ja toll, das macht ja Spaß. Oder andersrum, dass man sagt, boah, ich kann nicht so gut mit kleinen Kindern, U3 Kindern, und geht dann dahin und sagt, boah, der Hund hat das toll gemacht, aber es ist trotzdem nichts für mich. Ne? Oder man sieht, der Hund war verhalten und es macht ihm nicht so viel Freude. Und das ist uns auch wichtig, dass wir da ganz viel anbieten, um auch nochmal Perspektivwechsel herbeizuführen. Muss nicht, aber ne, und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die sagen, ja, aber ich brauche jetzt einen Schulhund, Kita-Hund, Ergo-Hund. Ich brauche das alles nicht in anderen Einrichtungen. Naja, ich glaube, 70% meines Abiturs brauche ich heute auch nicht mehr, hat mich aber schon weitergebracht. Und so ist das ja beim Hund auch. Man sammelt Erfahrungen, man sammelt Bewegungsmuster, man hat natürlich auch akustische Reize und man kann nicht alles mimen. Ne? Also wer bei mir die Ausbildung macht, muss natürlich auch ein bisschen Situationskomik mitbringen. Wer es nicht hat, hat es spätestens danach, weil wir halt auch gegenseitig Dinge darstellen müssen in immer einem guten und auch geschützten Raum, damit der Hund einfach das auch gut lernt. Ja, weil das ist ja auch so wichtig und auch in seinem Tempo lernt. Das ist auch wichtig. Ja. Mhm. Und es muss auch nicht jeder Hund alles können. Das ist wie bei uns. Und da achten wir auch drauf. Und es ist für die Menschen auch total schön. Vor allen Dingen die Bindung zwischen Mensch und Hund, die verändert sich innerhalb eines Seminars natürlich unwahrscheinlich. Manchmal kommen auch Menschen und haben 2 Hunde schon, die geeignet sind. Auch da sind wir offen. Man darf auch auf Prüfungen 2 Hunde führen. Ist wohl anspruchsvoll, ne, und stressig. Aber wir sind da wirklich gut aufgestellt. Und bei den Assistenzhunden ist es so, dass die bei uns ein Assistenzhundseminar belegen müssen. Wenn das Kinder sind, muss die zu betreuende Person, die auch federführend den Hund mitversorgt, das Seminar ablegen. Und dann sind die Betroffenen, müssten dann 2 Prüfungen machen. Eine Behindertenbegleit- und Verkehrsprüfung und auch eine praktische Fähigkeitsprüfung. Und dann mit den Assistenzhundleistungen, die individuell nötig sind.
Mhm. Super. Isa, ich glaube, ich könnte stundenlang mit dir sprechen. Wir versuchen jetzt aber mal ein bisschen Richtung Ende zu kommen. Wie erreicht man dich denn am besten? Jetzt haben ja ganz bestimmt viele von den Hörern und Hörerinnen Interesse bekommen, mit dir Kontakt aufzunehmen, zu erfahren, wie genau das mit deinen Ausbildungen funktioniert und was du vielleicht für sie tun kannst. Sag doch mal bitte, wie deine Homepage lautet und wie man dich am besten erreicht.
Ja, man erreicht mich natürlich per Mail. Das ist mir immer ganz lieb, wenn die Menschen mir dann einfach mal ihr Anliegen schreiben, weil ich natürlich viele Anrufe bekomme, da aber nicht gut reagieren kann, weil ich natürlich dann in Settings mich ganz auf die Menschen konzentriere oder eben während der Ausbildung meiner Teams auch ganz für die Teams da bin. Man kann auf meine Homepage gehen, zum einen The Dog. Wenn man mich googelt, Isabel Riedling, The Dog, findet man mich. Oder eben unter der Internetseite the-dog.net.
Hervorragend.
Genau. Und da kann man mich erreichen. Oder eben auch, wenn man auf der Seite ist, ist natürlich auch meine Handynummer dort zu sehen. Man kann mich auch per WhatsApp anschreiben. Das ist auch möglich. Ich sende dann auch gerne Unterlagen nochmal zu, was aber auch sehr gut ist und einen riesengroßen Überblick verschafft über das gesamte Spektrum, weil ich habe natürlich ja auch noch wundervolle Kolleginnen in Soest, in Fulda und auch Nähe Berlin haben wir Standorte. Dann geht man einfach auf unsere Homepage von unserem Berufsverband. Das ist dann www.db. tb.info. Und da kann man Prüfungsordnungen, Kosten, Abläufe, kann man sich erfragen. Da steht zwar drauf, dass dann die Hunde eine Begleit- und Verkehrshundprüfung haben müssen. Das haben wir aber aufgeweicht, weil der Bedarf bei jungen Hunden auch sehr groß ist und sich das auf lange Sicht auch bewährt. Genau.
Super. Jetzt haben wir sehr viel über dich als Profi, sage ich jetzt mal, gelernt und erfahren. Wie ist denn aber so deine persönliche Hundelebensgeschichte? Wann hast du denn das erste Mal Kontakt zu Hunden gehabt? Wann hat dich die Liebe zu den Hunden erwischt?
Ja, ich komme aus einer Familie, wo es immer Hunde gegeben hat. Als ich geboren wurde, hatte ich einen Rauherteckel, der recht bissig war, wurde erzählt. Ich war natürlich noch klein und saß im Laufstall. Und weil ich nörgelig war, hat meine Mutter jeden Tag einfach den Hund immer zu mir in den Laufstall gesetzt. Diesen seltsamen, unverträglichen Rauherteckel, die Lissy. Und wir sind gut zurechtgekommen. Irgendwann hat der Hund dann mal geschrien, weil ich dann sein Beinchen irgendwie gepackt hatte und reingebissen habe, weil so mit unter einem Jahr ist man ja auch noch nicht so strukturiert. Mein Vater meinte dann nur, das ist ein Wunder, dass das Kind noch lebt. Dann ist irgendwann die Lissy verstorben und als ich 5 Jahre alt war, habe ich die Anke gekriegt, eine Langhaarteckelhündin. Und die hat mich den ganzen Tag begleitet. Ich bin interessanterweise war ich nie im Kindergarten. Als ich dann in den Kindergarten sollte mit 5 Jahren, was auch besser gewesen wäre, dann wollte ich nicht mehr. Ich war den ganzen Tag in der elterlichen Gärtnerei unterwegs mit meinem Hund. War total glücklich. Dann kam die Schule, fand ich natürlich alles wunderlich. Auf einmal mit so vielen Menschen, fremden Menschen in der Klasse zu sitzen. Deswegen kann ich das niemandem empfehlen, es alleine zu machen. Das hat mich begleitet meine ganze Schulzeit, weil am ersten Schultag habe ich gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Und meinen Hund durfte ich auch nicht mitnehmen. So, da war es ja schon, das war ja das Hauptkriterium. Ja, und dann, meine Eltern haben immer Jagdhunde gehabt. Dann habe ich irgendwann mit 13 oder 14, eine Deutsch-Langer-Hündin, die liebe ich ja heute noch, die züchte ich auch, habe ich ausbilden dürfen mit Hilfe meines Vaters. Wir hatten halt immer Hunde, also immer auch mehrere Hunde. Und dann hat sich das so fortgeführt. Und dann
Schön.
habe ich irgendwann mit erfahrenen Menschen dann Hundekurse gegeben und dann hat sich das verselbstständigt und ganz schnell in Richtung Begleit- und Verkehrshund und dann auch, ja, im Alter, fortschreitenden Alter, Richtung Therapie und Assistenzhunde. Und das, glaube ich, würde ich gerne machen. Ich muss nicht mit 65 aufhören zu arbeiten. Das mache ich auch gerne noch länger.
Ja, ich glaube auch, wenn ich dir so zuhöre, ist es für dich auf jeden Fall eine Leidenschaft, die dein Leben begleitet. Das ist wunderschön.
Ja,
Toll.
ich habe heute noch einen schönen Termin vor mir. Ich bringe heute eine kleine Miniatur-Shepherd-Hündin, die ist jetzt 7,5 Monate, die bringe ich heute Abend zu einer Klientin, die wartet sehnsüchtig, die hat jetzt die Refinanzierung erhalten. Und weil es muss leider Gottes ja auch die Finanzierung stehen, Hundefutter, Tierarzt etc. Macht gar keinen Sinn, einen Hund an Menschen zu geben, die leider Gottes aufgrund ihrer Erkrankung kein Einkommen haben. Und es muss ja gewährleistet sein für mindestens 3 Jahre, dass alles bezahlt wird und man dann in Ruhe Zeit hat, dass die Leute sich so stabilisieren, dass sie vielleicht sogar auch in Einrichtungen gehen und anderen helfen. Ein, zweimal in der Woche. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist total schön. Ja.
Super, klasse. Wir kommen zu meiner Schnellfragerunde. Erste Frage: Kennst du einen schönen Hundewitz? Die wenigsten Leute können darauf antworten, aber ich versuche es immer wieder.
Nein, ich habe keinen Hundewitz, aber es ist großartig. Im Internet gibt es ein tolles Lied für Hundebesitzer. Das muss man sich anhören. Und zwar handelt es davon, dass der Hund, man kommt nach Hause, hat wenig Zeit, da sitzt der Hund, jetzt muss man auch noch mit dem Hund raus und dann wälzt sich der Hund in Scheiße, wälzt sich links, wälzt sich rechts. Man tritt noch rein und hinterher muss man brechen. Großartiges Lied, sollte man einfach mal auf Instagram schauen.
Ich
Super.
will den
Da habe
Link
ich
von
mich
dir,
so
den packe ich hier in die
wiedergefunden.
Shownotes. Das hört sich ja
Ja, da
super
habe ich, das habe ich so, da habe ich mich so wiedererkannt, gerade an so Tagen, wo du so platt bist, dann passiert sowas großartig. Genau.
Ich erinnere mich an eine sehr schöne Geschichte, als das unser Familienhund machte, kurz bevor mein Bruder zur Konfirmation musste. Mein Vater ist nochmal ganz schnell mit ihm raus und da ist das Gleiche passiert. Und alle schon schön angezogen.
Also ich habe auch mal einen Anruf bekommen, ganz aufgeregten Anruf von einer Therapiehundführerin. Sie hätte jetzt einen Termin im Altenheim und was sie machen sollte, der Hund hätte gerade Menschenkacke gefressen. Und das, sie würde sich so ekeln und er hätte es auch am Fang. Und da habe ich gesagt, absagen, absagen, der Hund ist krank, weil das kriegt man so schnell nicht eingefangen. Der Albtraum
Ja.
oder Güllefelden,
Ja,
ne?
ja.
Man lässt den Hund mal springen und dann gehen die aufs Güllefeld. Großartig. Ja, das gehört aber dazu. Das ist
Auf
so.
jeden Fall, genau. Gut, nächste Frage. Spaziert dein Hund mit oder ohne Leine?
99% am Haus ohne Leine. In Einrichtungen müssen die an der Leine laufen. Ich trainiere das von Anfang an, weil ich auch wundervoll wohne ohne Leine.
Sehr schön.
Ich habe das imaginäre Band des Gehorsams geknüpft. Das geht. Das kann man, das trainieren wir auch im Therapiehundseminar,
Cool.
wenn man sich darauf einlässt.
Prima. Dürfen deine Hunde ins Bett oder nicht?
Also, die Hunde sind bei meinen Kindern immer im Bett und ich habe meinen Hund auch gerne auch mal im Bett. Den Shepherd, die Langerhündin ist mir zu groß, weil mein Mann möchte das nicht und ich muss dann meine Hälfte mit dem Hund teilen, deswegen nehme ich einen kleineren. Nicht immer, aber ab und an genieße ich das sehr.
Schön, klasse. Was?
Finde ich auch nicht schlimm.
Nee, das ist richtig. Was füttert ihr? Trockenfutter oder was?
Also ich fütter ein Trockenfutter und ich fütter jeden Tag Rinderkopfhaut, weil ich bin nicht so der große Fan vom Zähneputzen, weil das die Hunde auch, wenn man es trainiert, nicht so doll finden. Barfen dürfen wir oder sollten wir im Therapie- und Assistenzhundbereich nicht wegen der Zoonosengefahr. Barfen ist für mich auch eine Wissenschaft. Wer das kann, ist es toll, aber ich kenne leider wenig gut gebarfte Hunde. Also ich kenne mehr schlecht gebarfte Hunde als schlecht gefütterte Hundefutter, also Trockenfutterhunde. Und man muss halt schauen, was ist da drin. Man muss sich da mal auseinandersetzen und dann muss man immer auch bei Welpenfutter substituieren, also für die Knochen. Ich arbeite wirklich sehr gerne auch mit Mitteln, die einfach Giardien abhalten, die Würmer dezimieren. Ich bin ein Futter-Nerd. Ich habe 4 Hunde und habe, glaube ich, 6 Futter, weil ich auch immer dann nicht möchte, dass sie immer nur das Gleiche fressen. Also es ist immer die gleiche Marke. Aber ja, aber das ist, Füttern ist wie Impfen mit Kindern oder Fluoridieren von Zähnen über Gels oder, weiß ich nicht, Salz mit Fluoriden. Also da halte ich mich auch immer bedeckt. Ich weise meine Therapieteams darauf hin, dass sie es nicht sollten, weil man ist, wenn dann Zoonosen auftreten, in der Beweispflicht. Und also da begibt man sich da nicht drauf,
Alles
also
klar.
auf dünnes Eis. Also das Schwarzkopf-Institut, da habe ich eine Fortbildung gemacht. Es ist im Übrigen großartig, da kann man Hygienefortbildung machen für Tiere im Einsatz von sozialen Einrichtungen oder Praxen. Da gibt es auch Bücher, Handreichungen. Da kann man dann auch schön mit wedeln in der Schule. Das ist alles gar nicht so schlimm, wenn man sich an viele Regeln hält, die auch gut machbar sind, weil das machen sowieso 80% der Hundeführer sowieso, ne? Entwurmen, impfen etc. Und ich sage denen das, aber ich sitze natürlich nicht morgens mit denen am Napf. Ja, also füttern ist wirklich eine Wissenschaft. Die einen so, die anderen so. Wichtig ist, schaut hin, geht's eurem Hund gut, sieht er gut aus, glänzendes Fell, vital. Und das ist mir immer wichtig,
Ja.
weil man kann wirklich auch viele Fehler machen beim Barfen. Das
Klar,
ist
ist
so.
richtig, leider. Gut, dein Top-Tipp für Hundehalter, liebe Isa.
Ja, ich habe ein schönes Buch über die Kunst des Apportierens. Weil das Apportieren ist eine Riesenressource für den Therapiehundbereich und ein Muss für den Assistenzhund. Und das habe ich mit ganz vielen Bildern bestückt. Das braucht ein bisschen, das ist ein Prozess, aber das ist wirklich, finde ich, gut gelungen. Und wenn man sich daran hält, hat man gute Erfolge. Weil nur lustbetontes Bringen, da hat man schlechte Karten, wenn die Ablenkung zu groß wird. Das ist leider so.
Das ist richtig. Das geht ja schon fast auf meine nächste Frage. Die ist nämlich meine letzte und die geht immer nach einem Buchtipp. Hast du neben dem wunderschönen Apportierbuch von dir auch noch einen anderen Buchtipp für mich und meine Hörer und Hörerinnen?
Die Bücher sind
Buchlooker.de,
erhältlich bei
dem Marktplatz für
Buchlooker.de,
Bücher.
dem Marktplatz für Bücher.
Ja, ich habe einfach die Bücher über tiergestützte Intervention oder von der Professor Dr. Andrea Beetz in Arbeitsgemeinschaft mit noch anderen Professoren, finde ich großartig. Dann gibt es sehr gute Schulhundbücher, die aber nicht nur für den Schulhund schön sind, sondern einfach auch für normale Therapiehundführer. Dann Hunde helfen, heilen, ist sehr schön. Dann Menschen brauchen Tiere. Also es gibt ich habe eine riesen Bibliothek. Und was ganz toll ist, Trickbücher. Wenn du willst, kann ich dir da ein paar, einfach mal ein paar Titel schicken, weil ich gehe auch in Einrichtungen, in Schulen, gebe den Kindern dann ein Buch. Ich sage, sucht euch mal einen Trick aus und dann gucken wir doch mal, wie wir das trainieren können. Und dann müssen die Kinder aktiv werden. Das ist auch oft so, dass meine Hunde die noch gar nicht können. Und das ist super. Dann denken wir uns oder entweder einen Trick aus oder wir nehmen einen aus dem Buch und dann fangen die an zu trainieren. Ab und an trainiere ich zu Hause natürlich ein bisschen dazu, damit es dann, weil ich immer wöchentlich in die Schule gehe, damit das vorangeht. Und das ist total schön. Also so Trickbücher für gerade Kinder und Hunde, ganz toll.
Schön.
Das schicke ich dir, da habe ich schöne Bücher, kriegst du Fotos.
Super, alles klar. Dann packe ich die Links zu diesen Büchern auf jeden Fall auch hier in die Folgennotizen von diesem Podcast. Und jetzt, liebe Isa, ist es leider auch schon Zeit, Tschüss zu sagen. Und vor allem vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe eventuell, dass wir in Kontakt bleiben und du mir nochmal den Kontakt zu deiner Ärztefreundin aus Neuss, glaube ich, deiner Zahnärztefreundin gibst, dass wir vielleicht auch mit ihr nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, weil das finde ich so super spannend, auch das Thema. Vielleicht hast du ja auch nochmal einen Tipp, dass ich jemanden interviewen kann, der einen Schulhund hat, weil das sind so tolle und wunderbare Geschichten, die du erzählst. Und da würde ich eigentlich ganz gerne noch tiefer in die Materie eingehen. Aber vorerst dir ganz, ganz vielen lieben Dank für die tolle Arbeit, die du da leistest. Ich bin ganz begeistert und finde das super, was du machst. Und danke für das inspirierende Interview heute.
Ja, gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht, vor allen Dingen mal Licht ins Dunkle zu bringen, Therapiehund und Assistenzhund.
Genau,
Alles klar.
richtig. Ich hoffe, ich werde die Ausdrücke in Zukunft richtig verwenden, aber zumindest hast du es uns heute ganz wundervoll erklärt. Dankeschön. Mach's gut, Isa. Tschüss.
Ja, tschüss.
Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.